Ja, liebe Gemeinde, ich möchte heute das Thema, was ich am vergangenen Sonntag schon hatte, von einer ganz anderen Seite aufziehen. Es ist mir ein sehr wichtiges Thema. Sehr früher musste ich mir öfter mal den Spruch anhören, du wirst wohl nie erwachsen. Und das war wirklich nicht als Lob gemeint. Ich dachte dann manchmal, hoffentlich werde ich nie so grau, wie du mich haben möchtest. Naja, Frage, wann ist man eigentlich erwachsen? Was bedeutet erwachsen werden? Wie wird man das? Dazu eben dieser Bericht aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Doch ohne, dass sie es merkten, blieb Jesus in Jerusalem. Am ersten Tag ihrer Rückreise vermissten sie ihn nicht, weil sie dachten, er wird mit Verwandten oder Freunden gegangen sein. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um, suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß bei den Schriftgelehrten, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und dich und ich haben dich verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Erwiderte Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hatte. So wuchs Jesus heran, sein Wissen, sein Verständnis nahmen zu und er war geliebt von Gott und den Menschen. Natürlich kann man über diese Geschichte so predigen, dass er im Mittelpunkt ja, das 12-jährige Messias-Kind steht. Schon erstaunlich, was da alles von ihm berichtet wird. Zum Beispiel seinen Entschluss, nicht mit den Eltern nach Hause zu kehren. Versetzen wir uns doch mal in die Lage. Wir wollen Familienurlaub machen. Plötzlich kommt unser Spross und sagt, ohne mich. Ich mache mit Freunden eine Biker-Tour, gehe auf eine Freizeit, mach ein soziales Jahr oder irgendwas sonst. Wenn Kinder sich von uns lösen, tut das weh. Wir könnten da reden von seinen Zuhören und Fragen im Tempel. Natürlich gehört die Schilderung des Schreckens dazu, den die Eltern überkamen. Ihr Suchen und Finden, ihre Vorwürfe und Mahnungen. Aber dann auch die Zurechtweisung durch Jesus. Und schließlich der alles versöhnende Schluss. Das Kind geht mit seinen Eltern zurück und war wieder gehorsam. Aber ist dieser 12-jährige Jesus wirklich ein Kind? Haben wir die Geschichte verstanden, wenn wir sie als interessante Kindheitsgeschichte eines großen Mannes lesen? Das Interesse, das Lukas an dieser Geschichte hat, liegt wohl an anderer Stelle. Zum Verständnis des Ganzen muss man wissen, jedem erwachsenen Juden war das Erscheinen im Tempel zum Passafest vorgeschrieben. Und Eltern waren verpflichtet, ihre Kinder, vor allem die Jungs, bis zum 12. Lebensjahr auf die Ausübung der Gebote einzuführen, in die Ausführung einzuführen. Mit 13 wurden nämlich die Jungen damals volljährig. An dieser Stelle muss unser Nachdenken einsetzen. Die Eltern hatten den 12-jährigen Jesus an der Passawallfahrt nach Jerusalem teilnehmen lassen, um ihn der Vorschrift gemäß an die Erfüllung der religiösen Verpflichtungen zu gewöhnen. Und wir dürfen nicht dem Fehler verfallen, dieses Ereignis im Leben von Jesus mit irgendetwas zu vergleichen, das so unsere 12-Jährigen heute so beschäftigt. Wir müssen uns die völlig anderen Umstände vor Augen halten. Schon allein durch die langen Ausbildungszeiten ist Kindheit heute etwas ganz anderes. Gewiss, auch unsere 12-Jährigen spielen nicht nur Fußball. Aber ich denke, es ist für uns doch wohl kaum vorstellbar, dass Salomo mit 12 Jahren König geworden ist. Und Samuel und David waren mit 12 Jahren bereits anerkannte Propheten. Den Einschnitt, den diese Geschichte im Leben von Jesus bedeutet, kann man nicht deutlich genug ziehen. Die Kindheit Jesu war zu Ende. Das können wir heute kaum nachvollziehen. Meine Mutter, sie ist aufgewachsen in einem rheinhessischen Bauernhof, erzählte gerne folgende Geschichte. Meine Großmutter schaute aus dem Fenster, sah sie auf dem Hof mit Kindern spielen und sagt voller Entsetzen, die Altgammel spielt mit den kleinen Kindern. Sie war da genau 10 Jahre alt, also 2 Jahre jünger noch als Jesus. Mit 10 Jahren hatte man mit Kräften im Hof mitzuarbeiten. Man spielte nicht mehr mit Kindern auf dem Hof. Oder denken wir an die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, wo 12-Jährige den Vater ersetzen müssten. Davon kann ich auch ein Lied singen. Das war damals völlig normal. Gut, dass unsere Kinder mehr Zeit haben, Kinder zu sein. Die Kindheit Jesu jedenfalls war zu Ende. Und an dieser Schwelle wird er gezeigt. Wichtig ist nun darauf zu achten, worin Jesu Weisheit besteht. Der erste Satz, der hier von Jesus überliefert ist, lautet: Warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Im Alten Testament, auch im Neuen, wird von Gott in vielfältiger Weise gesprochen. Er ist Schöpfer, Richter, Herrscher. Hier wird Gott als Vater angesprochen. Und das ist Jesu Weisheit. Er bezeichnet Gott als seinen Vater. Jesus hat sich durch den Entschluss, in Jerusalem zu bleiben, von seinen Eltern und Freunden getrennt. Also hat er sich aus bisherigen Abhängigkeiten gelöst. Er hat sich nicht daran gehalten, was man so tut und was die Leute, auch die Eltern, von ihm verlangen. In dem Augenblick, wo Jesus sich vom Elternhaus löst, eigene Wege geht, spricht er von Gott als von seinem Vater. Das heißt, Jesus weiß sich auch abhängig von Gott. Das ist ihm wichtiger als Tradition, als alles, was so üblich ist, sogar wichtiger als der Gehorsam den Eltern gegenüber. Jesus wendet sich anderen Menschen zu, hier den Theologen im Tempel und anderen Themen. Und dabei ist er durchaus nicht der 9-mal kluge Besserwisser. Jesus befragt die Autoritäten seiner Zeit. Was er von seinen Eltern lernen konnte, wusste er. Ihre Autorität war hier ausgelaufen. Jesus war offen, Neues zu hören, es selbstständig zu durchdenken, aufzunehmen, zu beurteilen. Jesus, das wird klar, ist erwachsen geworden. Er muss sich vom Elternhaus lösen und sein Leben in Verantwortung, in eigener Verantwortung vor Gott gestalten. Er hört, prüft, übernimmt, lehnt ab in Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel, nicht abhängig von anderen Autoritäten. Aber darum ist Jesus auch letztlich nicht abhängig vom Urteil anderer, nicht davon, wie sie ihn einschätzen. So gewinnt Jesus Freiheit den Menschen gegenüber. Er kann ihnen frei begegnen, offen ins Gesicht schauen. Daraus folgt eine Konsequenz, die man auch entwicklungspsychologisch bestätigen kann. Der Sohn kann sich auch wieder neu seinen Eltern zuwenden. Viele Eltern könnten da etwas lernen. Weise Eltern lassen ihre Kinder gehen, schubsen sie vielleicht sogar so ein bisschen, wenn sie nicht in die Gänge kommen. Dann haben sie die Chance, in eine neue, völlig veränderte Beziehung und Liebe zu ihren Kindern zu kommen. Kurz zusammengefasst kann man sagen, Jesus wird erwachsen, indem er sich zu Gott als seinem Vater bekennt. Und könnte ja jemand sagen, schön für ihn, aber wo komme ich eigentlich in dieser Geschichte vor? Wir kommen ja nicht aus solch einem Vater-Sohn-Verhältnis wie Jesus. Was soll diese Geschichte? Soll sie den Unterschied zwischen Jesus und uns noch vergrößern? Oder könnte es vielleicht doch sein, dass wir doch vorkommen mit unseren Fragen. Ich meine, wir kommen in dieser Geschichte so vor. Für unsere Probleme und Fragen wird uns hier ein Handlungsmodell angeboten. Uns wird gezeigt, wie wir Fesseln von falschen und unzeitgemäßen Abhängigkeiten durchbrechen und Befreiung finden können. Die Geschichte vom 12-jährigen Jesus zeigt uns, in dem Augenblick, wo wir Gott als Vater bekennen, können wir befreit aus Abhängigkeiten als Söhne und Töchter Gottes leben und unsere Umgebung, diese Gemeinde, ja, unsere Welt verändern. Wer wollte bestreiten, dass wir bei allen Versuchen, Neuem zu begegnen, Neuem gegenüber auch aufgeschlossen zu sein, doch immer wieder verhaftet sind in Traditionen und Abhängigkeiten? Je länger, je mehr suchen wir unser Heil in dem, was gewesen ist, was sich irgendwie halt bewährt hat. Das zeigt sich in der Angst vor Veränderungen, kann man in der Politik gut beobachten, in der Wirtschaft. Zeigt sich in der Angst vor unbequemen Fragen und Fragern. Zeigt sich in der Angst vor der Zukunft und der Unfähigkeit, wirkliche Problemlösungen in dieser Welt zu finden. Selbst in den Gemeinden haben wir doch immer wieder Probleme damit, wirklich neue Wege zu gehen, um Menschen unserer Zeit mit dem Evangelium erreichen zu können. Es will uns einfach nichts wirklich Neues einfallen. Unsere Art zu denken ist ja wie eingefroren, wie ein betoniert. Erschreckend doch oft genug vor der Fantasielosigkeit unserer Bemühungen. Die Botschaft des Evangeliums läuft aber darauf hinaus, dass Jesus uns hineinnimmt in seine Sohnschaft, sodass wir, wie er, Gott zum Vater haben. Und diesen Grundton des Evangeliums darf man nicht unterschlagen mit dem Hinweis, dass Jesus allein Sohn Gottes sei. Nein, durch Jesus ist Gott uns zum Vater geworden. Und das bedeutet für uns wie für Jesus Befreiung aus Abhängigkeiten, die uns ja auch hindern, unseren an Gott gebundenen Verstand und unsere Einsicht zu gebrauchen. Ich komme nicht aus einer baptistischen Tradition. So manchem Gedankengut in unseren Gemeinden stand ich anfangs wirklich mit Unverständnis gegenüber. Aber das war manchmal auch ganz hilfreich. Da konnte ich dann sagen, gut, das verstehe ich nicht. Versuch mir das doch mal biblisch-theologisch zu erklären. Das Ergebnis war manchmal sehr witzig. Christ werden heißt, befreit werden zu neuem Tun. Weitgehend unabhängig werden vom Urteil anderer. Das bedeutet aber auch, dass ich mich selbst verändern lasse bis auf den letzten Tag auf dieser Erde. Dass ich mich bewusst einstelle auf die große Veränderung, die dann kommt. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich begriffen haben. Mir steht da eine meiner letzten Beerdigungen in Herten vor Augen, als ich noch im Dienst war. Bruder Erich Vicenti. Er war ein treuer Mann. Als ich in die Gemeinde kam, war er schon Rentner. Er gehörte damals zu unserer sogenannten Rentner-Gang. Die haben also ein Gemeindehaus umgebaut, angebaut, eben von morgens bis abends geschuftet. Als das Gemeindehaus dann fertig war, kaufte er sich ein Wohnmobil. Er sagte, mit seiner Frau wollte er noch mal durch Europa gurken. Das hat er auch ausgiebig gemacht. Als das nicht mehr so gut ging, hat er das Auto verkauft. Dann hat er sich eine Bezirkskarte fürs Ruhrgebiet von der Bahn gekauft. Da hat seine Frau dann nicht mehr mitgemacht. Aber er ist nochmal alle Ruhrpottstädte abgefahren, hat das geguckt, was ihn so interessiert hat. Plötzlich bekam er starke Kopfschmerzen. Musste in die Klinik gehen, die haben ihn untersucht und stellen einen Hirntumor fest, und zwar einen von der übleren Sorte. Und sie haben ihm eine OP empfohlen. Er sagte, ja und was bringt's mir? Sagte der Arzt, naja, ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, längeres Leben. Sagte, nö, brauche ich nicht. Ließ sich entlassen, ging nach Hause, rief bei dem Hospiz, beim ambulanten Hospiz an und sagte, fragte, ob sie ihn betreuen würden, Schmerztherapie machen, das haben sie gemacht. Ein paar Tage später hatte er einen Geburtstag. Er lud seine ganzen Verwandtschaft und Freunde ein, sie saßen im Wohnzimmer, er lag nebenan im ehemaligen Kinderzimmer im Bett und ein nach dem anderen bestellte er zu sich, betete mit ihm, verabschiedete sich mit ihm, manchen ermahnte er auch. Mir gab er dann Anweisungen für seine Beerdigung und sagte, da und da will ich beerdigt werden und wir. Und wisst ihr, er starb 14 Tage später. Und über dieser Beerdigung, bei allem Abschiedsschmerz, lag so etwas wie eine große freudige Leichtigkeit. Er hatte genau das begriffen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich ergriffen und verstanden haben. Oder ob wir noch in Ängsten und Abhängigkeiten drinstecken, die uns als erwachsene Menschen ja gar nicht gut tun. Ich weiß, das ist fast eine rhetorische Frage. Natürlich stecken wir immer wieder in Abhängigkeiten. Ich und ihr auch. Oder sage ich da etwas zu viel? Das sind die eigenen Eltern. Mancher hat eine erwachsene Beziehung zu seinen Eltern gewonnen. Manche Kinder sind geradezu Freunde der Eltern geworden. Das ist eine ganz tolle Sache. Andere bleiben ihr Leben lang unabhängig. Wenn der Alte was sagt, muss ich es tun. Oder ich tue es gerade nicht, weil er es sagt. Aber das ist doch genau die gleiche Abhängigkeit. Oder jede väterlich auftretende Autorität, sei es der Chef oder sonst jemand, lässt mich sofort kuschen. Oder reizt mich zur Rebellion. Nur Beispiele. Natürlich, solch ständiges Wachsen über das Gewohnte hinaus ist auch schmerzhaft, auch manchmal mühsam, wie alles Wachsen. Da gibt es Ablösungskrisen, da gibt es Verunsicherungen. Übrigens auf beiden Seiten. Auch die Eltern Jesu mussten ja in ihre neue Rolle hineinwachsen. Für uns war das hochinteressant, als ich aus dem Dienst ausscheiden musste, Andreas zu meinem Nachfolger gewählt wurde, da war das schon eine Umstellung für mich. Aber wisst ihr, es waren die schönsten Jahre, wenn ich zurückblicke, die ich mir denken kann. Wie ist das eigentlich in der Gemeinde? Können wir, Ältere und Alte, uns freuen über Veränderungen? Können wir neue Gedanken und Wege offen diskutieren, für die junge Generation beten, ihnen den Rücken frei halten? Oder verziehen wir uns in Schmollwinkel und jammern der schönen Vergangenheit nach? Können wir beobachten, dass zum Beispiel Einfluss und Macht bewusst freiwillig abgegeben wird, nicht nur in Familie, Beruf, sondern auch in der Gemeinde? Eine neue Generation wird nicht die alten Strukturen übernehmen. Und wenn sie es tut, kann es letztlich nur zu ihrem Nachteil, zu ihrem Schaden sein. Maria und Josef mussten vieles lernen. Sie mussten lernen, Jesus loszulassen, ihm neu, anders begegnen zu können. Ich denke, das müssen manche Christen wirklich neu lernen. Den Jesus, wie er mir gestern begegnet ist, loszulassen, um ihm neu, anders begegnen zu können. Ich muss offen sein für eine neue Begegnung mit Jesus. Die meisten von euch kennen wohl die Geschichte aus Matthäus 14, ab Vers 22. Nach einem anstrengenden Tag schickt Jesus seine Jünger mit einem Boot voraus auf das andere Ufer des Sees Genezareth. Ein Wirbelsturm kommt auf. Jesus hatte die Jünger gewissermaßen in die Gefährdung hinein entlassen. Und in diese Dunkelheit, man kann noch nicht so weit sehen, in diese Bedrohung hinein, kommt aus der Ferne immer näher ein, ja was denn eigentlich? Eine Figur, eine Gestalt, ein Phantom, ein Gespenst, eine Halluzination. Wir wissen natürlich, es war Jesus. Aber die Jünger damals, die wussten das nicht. Der Jesus, der auf sie zukommt, war auch nicht neu für sie. Sie kennen ihn, sie sind mit ihm gegangen, haben ihn erlebt, ja, auf dem flachen Land. Dieser vertraute Jesus kommt nun im Sturm auf sie zu, in der Krise. Da sieht alles ganz anders aus. Es ist, als wollte er sagen, ich will euch eine ganz neue Erfahrung mit mir geben. Nicht ganz ungefährlich, aber spannend. Ihr sollt mich kennenlernen in einer völlig anderen Dimension. Die Männer damals im Boot hatten alle eine Geschichte mit Jesus. Die Frage war, stellen Sie sich dieser neuen Begegnung? Yes or no? Auch wir können nicht leben nur von Erfahrungen, die wir gestern, vorgestern oder vor 20 Jahren gemacht haben. Ich muss meine bisherigen Erfahrungen, auch die mit Jesus, loslassen, um ihn neu, anders entdecken, finden zu können. Das Bleibende, gestern, heute und in Ewigkeit, ist die Liebe Gottes zu uns, die Erlösung, die Jesus für uns vollbracht hat, die Verbindung zum Vater, die er ermöglicht hat. Neu ist jeweils die Herausforderung durch die Situation und die veränderte Zeit. Wir müssen doch hören, was Jesus zu heutigen Fragen und Problemen sagt. Jesus ist doch lebendig, aktuell. Er begegnet uns immer neu. Darum muss ich lernen, den Jesus von gestern loszulassen, um offen zu sein für andersartige Begegnungen mit ihm. Kann durchaus schmerzlich sein, ist aber notwendig. Und wisst ihr, dann ist es auch wirklich beglückend. Das Lied "Meinen Jesus lass ich nicht" dürfen wir nicht so missverstehen, als ob Jesus eine Sache wäre oder ein Gesetzespaket, etwas Statisches, das man alle Zeit besitzen könnte. Jesus ist eine Person, die uns begegnen möchte. Und jede menschliche Begegnung ist ja eine neue Begegnung mit neuen Chancen. Wenn wir Gott zum Vater haben, bedeutet das aber auch, dass uns eine neue Qualität von Zuwendung zu Menschen möglich ist, auch wo etwas ausgelaufen ist, womöglich auch zerbrochen ist. Wir können Menschen neu zuhören, uns neu um sie bemühen, sie neu verstehen. Und das bedeutet auch, dass es stets eine neue Möglichkeit gibt zu echter Zuwendung zu Eltern, zu Freunden, aber nun nicht in Abhängigkeit von ihnen, sondern in einem freien Gegenüber. Als ich meiner Mutter von meiner Bekehrung berichtete, reagierte sie verstört. Sie war bewusst aus der Kirche ausgetreten, wollte nicht Christin sein. Sie spürte, irgendwie entgleitet mir jetzt mein Sohn. Sehr bald wurde ich ihr zu einem guten Gegenüber in für sie sehr schwierigen Lebensfragen. Das hat sie dann überall erzählt. Wer Gott zum Vater hat, kann hören, Meinungen abwägen, annehmen oder auch ablehnen, ohne gleich den ganzen Menschen ablehnen zu müssen. Wenn wir Gott zum Vater haben, bedeutet das auch, dass wir die anderen als Brüder und Schwestern sehen, die Gott ebenfalls liebt. Wir lernen sie annehmen, wie Gott sie angenommen hat, sehen sie mit völlig anderen Augen, nämlich mit seinen Augen. Gott zum Vater haben bedeutet dann aber auch Kraft bekommen, Menschen, auch nächsten Menschen, wo nötig, entgegenzutreten, ihnen liebevoll, aber bestimmt zu widerstehen. Kraft, um Nein zu sagen, zu Gewalt im Kleinen wie im Großen, zu Meinungsterror, Familien und Gruppen wie in der Politik. Nein zu Unterstützung und Ausbeutung. Gott zum Vater haben, erlaubt und gebietet uns, unseren Verstand zu gebrauchen, dessen Weisheit darin besteht, sich in Abhängigkeit von Gott Neues einfallen zu lassen. Diesen bekannten Killerphrasen kann man dann mutig widerstehen. Ihr kennt sie doch, diese Sprüche, die so wenig hilfreich sind. Hat es noch nie gegeben. Klingt hier ganz gut, aber ich glaube nicht, dass das geht. Schon immer so gewesen. Schon mein Vater sagte, bleiben wir bei Bewährtem. Schon wieder sowas Neumodisches und so weiter. Solche Sprüche gibt es ja massig. Dem allen werden wir mutig und liebevoll widerstehen, wenn wir Gott zum Vater haben. Wir werden uns mutig und liebevoll um Neues bemühen. Die Geschichte, die der Predigt zugrunde liegt, ist nicht die Kindheitsgeschichte eines großen Mannes, sondern der Versuch, Folgendes aufzuzeigen. In dem Augenblick, wo wir Gott als unseren Vater anreden, können wir uns aus Abhängigkeiten aller Art lösen. Wir werden befreit zu Gottes Söhnen und Töchtern, machen immer neue Erfahrungen mit Jesus, unserem Bruder und Herrn. Dabei wächst uns der Mut zu, unsere Familie, die Umgebung, die Stadt, eben unsere Welt im Sinne Gottes zu verändern. Gott schenke uns dazu seinen Geist. Wir singen ein Lied.